dieser Aspekt im Rondenbar-Komplex, im sogenannten, nämlich der Fragestellung, sind die Demonstrierenden bei der Teilnahme an einer Demonstration allesamt Gewalttäter, wenn aus den Reihen der Demonstrierenden Gewalttaten hervorgehen? Das ist so ein zentraler Aspekt. Und der ist laut Ansicht der Staatsanwaltschaft damit beantwortet, dass es ja heißt. Allerdings steht es im Widerspruch zu Beschlüssen, die offiziell da sind. Wie sieht denn dieser Widerspruch aus?
Also, da müssen wir weit zurückgehen. Brockdorf 1986, 87. Da gab es schon mal diese Debatte, ob alle, die sich einer erlaubten oder verbotenen oder nicht angemeldeten Versammlung anschließen, aus der heraus einzelne Gewalttaten begehen, ob alle dafür mit haftbar gemacht werden können. Das ging durch die Instanzen bis zum Brockdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes von 1985. Und dort hat das Bundesverfassungsgericht, das gilt bis heute als Meilenstein im Versammlungsrecht, festgestellt, der Einzelne, der diese Gruppe gar nicht beherrscht, der nur mitläuft, ist nicht haftbar zu machen für die Einzeltäter, die Steine werfen. Nun konstruiert an Rondenberg die Polizei von Anfang an, gefolgt von der Staatsanwaltschaft, dass das eine feste Gruppe war, die mit einem gemeinsamen Entschluss, irgendetwas zu tun, losgezogen sind und ein geschlossener Block gewesen wären. Das kennen wir auch sonst, dass die Polizei immer sagt, der schwarze Block, kein Mensch weiß, wer der schwarze Block ist, weil viele Leute ziehen sich schwarz an, ist ja auch Mode unter linken Anarchos und so weiter. Aber was der schwarze Block sein soll, kann eigentlich niemand definieren. Und die Besonderheit am Rondenberg ist, dass die von Anfang an beobachtet worden sind. Es heißt in den ganzen Akten immer, die wären aus dem Camp Volkspark gekommen. Das stimmt nicht. Die haben sich, vielleicht einige, aber die haben sich auf einem Parkplatz nahe des Camps getroffen. Wir wissen nicht, wie viele Spitzel da drin waren. Wir wissen nur, sie sind die ganze Zeit beobachtet worden. Und schon im Vorfeld dieser Campverbote, die ja alle noch erinnern, gibt es so Geheimdienstmitteilungen, dass lauter böse Menschen erwartet werden. Aber das ist nirgendwo konkretisiert. Bis heute nicht, nicht im Sonderausschuss, nicht in den Akten. Es gibt also eine diffuse Behauptung, dass da irgendwelche Übeltäter los sind. Und dann hat man die verfolgt. Also, und dann gibt es sehr dubiose Angaben, ob da zwischenzeitlich irgendwie Wartehäuschen von Bussen entglast worden sind, ob Wackersteine gefallen sind. Das hat sich alles als Mumpitz erwiesen, weil es gab höchstens einen Schaden, aber nicht mehrere. Und wer Wackersteine werfen will, die wiegen irgendwie 10, 20 Kilo, die kann man nicht 20 Meter werfen. Ja? Also da sind vollkommen viele Falschmeldungen in die Welt gesetzt worden. Und da fragen wir uns dann natürlich im Nachhinein, warum macht die Polizei das? Die hätten die ja aufhalten können, die hätten die ja vorher kontrollieren können. Die sind irgendwie am Rondenberg in eine Falle gelockt worden. Niemand weiß eigentlich genau, wer hat das angeordnet. Im Rondenberg sind drei Einheiten, die nichts voneinander wussten, aufeinander getroffen. Die waren 100 Meter entfernt und wussten nicht, dass da nebenan die andere Truppe mit Wasserwerfern ist. Es ist total dubios, wie überhaupt der gesamte Polizeieinsatz beim G20. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Metaebene gehen, was ist da eigentlich los, dann kann ich eigentlich nur sagen, das ist der Versuch der Polizei, der Sicherheitsbehörden, ich sag mal vorsichtig der Sicherheitsbehörden, diese Brockdorf-Entscheidung in alle Einzelteile zu zerlegen. Wir kennen das auch im Kontext Ende Gelände, die neuen Polizeigesetze, die versuchen das alle, die versuchen, das Polizeirecht über das Versammlungsrecht zu heben. Es ist aber unter der Geltung des Grundgesetzes klar, die Versammlungsfreiheit ist über dem Polizeirecht. Und wenn es eine Versammlung ist, und davon muss man ausgehen, wenn 100 Leute mit einem politischen Ziel losmarschieren, dann muss eine Versammlung erst aufgelöst werden. Und was die Staatsanwaltschaft jetzt macht, die versucht einfach zu sagen, ihr seid keine Versammlung. Weil Steine geflogen sind, es waren beweisbar nicht viele, glaube ich, es sind ein paar Wurfgeschosse geflogen, aber was genau war, kann man auf den Videos so genau nicht sehen. Und es ist nicht klar, dass das alle 100 gemacht haben. Es haben vielleicht welche aus der zweiten Reihe gemacht, aber wer dann noch mitlief und ob da Leute nur mitliefen, die haftbar zu machen, das ist ein Frontalangriff auf die Brockdorf-Entscheidung, auf die Versammlungsfreiheit überhaupt. Und deswegen sind wir eigentlich, wir Anwältinnen und Anwälte, eigentlich sehr alarmiert. Denn da übernimmt die Polizei die Herrschaft über das Recht und das darf eigentlich nicht sein.
Wird dabei allerdings flankiert von der Staatsanwaltschaft, die diese Handlungsweise ja auch im Nachgang als rechtmäßig darstellt. Denn wenn wir mal gucken in diesen Brockdorf-Beschluss, den Sie ja zitiert haben, dann besteht er aus zwei Aspekten, die zumindest so im Internet als wichtig hervorgehoben sind. Denn die Ermittlung dazu, was für eine Form die Versammlung annimmt oder die Demonstration, die liegt bei der Polizei und es müssen, so zumindest heißt es, zureichend Gründe vorliegen, um der eigentlichen Aufgabe der staatlichen Behörden, nämlich eine friedlich verlaufende Großdemonstration oder Demonstrationen zuzulassen, also versammlungsfreundlich zu verfahren, heißt das hier wortwörtlich. Und die Frage ist also, welche Gründe haben dafür vorgelegen, nicht versammlungsfreundlich zu verfahren? Und wie?
Versammlungsfreundlich verfahren ist im Kontext G20 wirklich ein Witz, ja? Also, der Rondenberg war am 7. Juli morgens, am 6. Juli abends, ist diese Welcome to Hell Demo am Hafen zerlegt worden, ohne zureichenden Grund. Auch dort waren Spitzel, Agents Provocateure in der Masse. Auch das ist inzwischen aufgedeckt, nicht vom Sonderausschuss, aber in den Gerichtsverfahren, dass da Polizeibeamte waren, die selber vermummt waren. Ja, und dann wird Vermummung zum Anlass genommen, so eine Demo zu zerschießen. Alle Camps sind verboten worden. Das musste durch mehrere Instanzen mehrfach zum Bundesverfassungsgericht, damit man überhaupt Schlafzelte irgendwo aufbauen konnte. Und dann von Versammlungsfreundlichkeit zu reden, ist wirklich ein Witz. Also das kann man im G20 überhaupt nicht mehr sagen. Da haben wir uns den Mund fusselig geredet im Vorfeld, ja. Das war sinnlos. Was man aber hier sehen kann, und das deswegen noch ein anderer Aspekt als die Brockdorf-Entscheidung, was ich wirklich alarmierend finde, ist, dass es hätte ja eigentlich politische Debatten, Auseinandersetzungen geben können über die Politik der G20. Es hätte Debatten darüber geben können, warum Herr Scholz diesen G20 nach Hamburg holt und die ganze Stadt lahmlegt für mehrere Tage. Und das war ja so. Die Bevölkerung war wütend, weil sie nicht mehr von A nach B kamen, weil sie mit ihrem Auto mehrere Stunden im Stau standen, weil Busse nicht mehr fuhren, weil, also das war wirklich Ausnahmezustand hier. Und die Bevölkerung war sauer, denn ihnen wurde ein Volksfest versprochen, ja. Und die Demonstrierenden, sage ich mal vorsichtig, die kritische Öffentlichkeit war auch sauer, weil sie nirgends demonstrieren konnte. Es war ja alles verboten, großflächige Versammlungsverbote, Campverbote. Also man hätte vielleicht noch irgendwo in Hintertupfing demonstrieren können, aber in Hamburg nicht mehr. Ja, da kann man schon nicht von versammlungsfreundlich reden. Und ich sehe darin ein riesiges Ablenkungsmanöver, irgendwie Schuldige zu finden für diesen überzogenen Polizeieinsatz. Also es hat im Vorfeld immer diese Behauptung gegeben, erst 1.000, dann 2.000, dann 4.000, dann 8.000 Gewalttäter würden anreisen. Es gibt bis heute keine Quelle dafür. Das kommt aus den Sicherheitsbehörden. Dahinter verbergen sich Geheimdienste, Staatsschutz, ausländische Geheimdienste, Bundespolizei. Ja. Es gab immer die Behauptung und wir haben die eigentlich nicht wiedergefunden. Und dann musste die Polizei die konstruieren. Zum einen, um ihre eigene Propaganda zu rechtfertigen, zum anderen aber auch, um den damaligen Bürgermeister und die Polizeiführung zu schützen und den Fokus abzulenken von dieser verfehlten, eskalierenden Polizeitaktik auf irgendeinen anderen Sündenbock. Und das ist der Rondenberg und es ist die Elbchaussee. Und dazu muss man sagen, in der Elbchaussee, wo ja dann wirklich randalierende Leute durch die Gegend gezogen sind, wir wissen bis heute nicht, wer das war, die Polizei offenbar auch nicht. Der Staatsschutz hat aber in mehreren Verfahren gesagt, das, was in der Elbchaussee gelaufen ist, hat keinen Konsens in der Linken. Also wir wissen nicht, wer es war, ja. Aber diese Ereignisse, das war auch dramatisch in der Elbchaussee, ich wohne nicht weit, das war schon ein merkwürdiges Gefühl, ja. Aber diese Ereignisse sozusagen, die haben eigentlich gezeigt, dass diese Polizeitaktik, wir haben alles im Griff, die Bürger werden nicht so beeinträchtigt, es war alles Mumpitz. Das war, und seitdem lenken sie ab. Und diese ganzen Angaben von den Geheimdiensten, dieses Netz, also man muss sich vorstellen, bei G20, bei großen Gipfelereignissen, da arbeiten die länderübergreifend zusammen, da bringt jeder Staatschef seine eigene Agententruppe mit, die haben Schießfreiheit, ja, das ist ein Sammelsurium, sowas darf man überhaupt nicht in der Großstadt veranstalten. Und von dieser Debatte ist abgelenkt worden mit dem ganzen Rondenberg. Und nun muss man sagen, hier unsere Hamburger Abendblatt und andere Bildzeitung, die haben unglaublich gehetzt und die haben das erfolgreich mit der Polizei geschafft, den Fokus von den politischen Fehlentscheidungen zu lenken auf diese 100 Leute. Übrigens, es wird behauptet, es werden 100 Leute angeklagt in einem Verfahren im Rondenberg. Bislang sind nur 73 bekannt und eine Anklage liegt auch noch nicht vor.
Abgesehen von dem Aspekt, den Sie jetzt beleuchtet haben, sozusagen durch Beweise für Militanz bei Protestierenden gegen G20 davon abzulenken, was vielleicht Grundlage für überhaupt die gesamte Problemlage in der Stadt über Wochen gewesen ist, nämlich bei Entscheidungen, die bei dem jetzigen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland getroffen worden sind und seinem Polizeiapparat. Kommen wir mal zurück auf die Fragestellung des Versammlungsrechts. Wenn wir und die Welt hat in Bezug auf die gesamte Gruppe wird verantwortlich gemacht für die Taten Einzelner in dieser Gruppe der Demonstrierenden, so schlagkräftig geschrieben, mit gefangen, mit gehangen, so dieser alte Spruch, wäre da sozusagen das, was die Realität werden würde, würde man der Staatsanwaltschaft an der Stelle folgen. Was sind denn die Konsequenzen aus so einer Behandlung dieses Falles im Generellen?
Da sind wir zurück in der Weimarer Zeit, sag ich mal. Ein Polizeistaat, wo die Polizei definiert, was Recht ist. Man muss gehorchen. Die haben einen Versammlungsbegriff damals gehabt und das liegt auch dem Versammlungsgesetz von 1953 noch zugrunde, dass es einen Leiter gibt und der bestimmt, was passiert. Wir wissen alle, dass das heute so nicht läuft, sondern dass man sich irgendwie bis hin zum Flashmob doch selbstbestimmt versammelt und auch entscheidet, so wie lange man mitgeht und nicht. Und wenn plötzlich aus einer Versammlung heraus Steine geworfen werden, heißt das ja nicht, dass jeder, der mitgeht, das billigt, mitmachen will, unterstützt. Ja, wenn man keine Gelegenheit kriegt, deswegen ist das Recht da sehr genau von dem Bundesverfassungsgericht definiert worden. Das Bundesverfassungsgericht sagt zu Recht, es ist ein Individualgrundrecht. Es ist eine individuelle Freiheit, teilzunehmen und nicht teilzunehmen. Und wenn mir nicht mehr passt, was da skandiert wird oder wenn die Versammlung insgesamt, die bis dahin friedlich war, einen unfriedlichen Verlauf nimmt, dann kann ich mich ja noch entscheiden zu gehen. Und weil ich das hinten manchmal nicht mitkriege, was vorne läuft, muss die Polizei dann sagen, halt, die Versammlung ist aufgelöst, entfernen Sie sich. Und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Und erst dann, wenn ich dann da drin bleibe und mich solidarisiere, dann können wir über Landfriedensbruch reden. Kassiere ich die aber von vornherein ein und sage, ihr seid gar keine Versammlung, dann geht genau dieser individuelle Freiheitsmoment verloren und damit der gesamte Grundrechtsschutz. Genau das, was ich eben beschrieben habe, wird vom Grundgesetz geschützt in Artikel 8. Und das hat das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr deutlich gesagt. Übrigens hat es auch damals gesagt, wer fürchten muss, wegen der Teilnahme an einer Demonstration Nachteile zu haben, überwacht zu werden durch umfassende Kontrollen, der ist auch in seiner Freiheit beschränkt. Inzwischen kennen wir, dass das alles videoüberwacht wird. Also der Brockdorf-Beschluss wird an vielen Stellen zerkrümelt durch die Wirklichkeit. Aber dieses alte Versammlungsmodell wieder reinzunehmen, irgendwie der Gewerkschaftsboss ruft und wir laufen hinterher und deswegen sind wir alle eine Einheit, das ist ja Quatsch in der heutigen Realität. Vor allen Dingen, wenn sich dann womöglich noch internationale Grüppchen zufällig treffen und gar nicht wissen, was läuft, sondern einfach irgendwo mitlaufen, weil sie ortsunkundig sind oder ganz andere Vorstellungen haben. Ja? Und das Dramatische finde ich, wenn es irgendwie 73 Leute bekannt sind, dann fehlen ja noch einige, 27 mindestens. Ja. Und da frage ich mich, wie viel davon waren denn Polizisten, Sicherheitsbeamte, Staatsschützer, Agent Provokateure und wo sind die alle geblieben? Es gab welche, das kann man auf Videos sehen, es gab mindestens zwei. Warum haben die nicht von vornherein gesagt, ey Leute, stopp mal. Also die Polizei hätte es auch verhindern können. Die hätte auch sagen können, hier, löst euch mal auf. Vorsichtshalber betrachten wir euch als Versammlung, aber wir wollen hier keinen Schritt weiter mit euch. Dann lösen wir euch auf und dann hätte sie vielleicht sogar recht gehabt, aber einfach reinzuhauen in eine sich bewegende Menge, die offensichtlich ein politisches Anliegen hat, das ist ein Schlag auf die Versammlungsfreiheit.
Mit so einer Art Gleichsetzung von politisch Demonstrierenden und Hooligans, wenn man Hooligans jetzt als diejenigen nimmt, die sich eigentlich nur aus Gewaltlust zusammenrotten und losziehen, was ja durch diesen Brockdorf-Beschluss, also durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, eigentlich nicht legal ist. Und das wäre jetzt der abschließende Punkt. Was für einen Bestand hat denn die Argumentation der Staatsanwaltschaft, wenn sie ganz offenbar ja gegen geltende Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes steht?
Naja, Recht ist leider oder auch glücklicherweise etwas Bewegliches und es ist ein Angriff auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes in der Hoffnung, man kann daran was rückeln. Wir hatten das schon bei den Sitzblockaden, da haben sie auch mal behauptet, das wäre Gewalt und was Gewalt hätte, also der Schutz der Versammlungsfreiheit besteht nur für friedliche Versammlungen. Deswegen, wenn eine friedliche Versammlung zur unfriedlichen wird, muss sie aufgelöst werden. Das stört die Polizei immer, weil die wollen eigentlich gleich reingehen. Und das ist ein Versuch, das Recht in ihre Richtung zu drehen. Das sehen wir an ganz vielen Stellen, das sehen wir auch, also die Polizei macht ja inzwischen Propaganda, die Polizei wird eine politische Partei, die übernimmt die politische Diskussion, die eigentlich von den Politikern geführt werden muss, ja. Das ist ein Versuch und die Staatsanwaltschaft macht mit und ehrlich gesagt, der Rechtsstaat wackelt an vielen Stellen, weil die heutigen jungen Richter eigentlich dieses Bewusstsein nicht mehr haben, was es da zu schützen gilt an Freiheit und Rechtsstaat, ja. Das finde ich, also die Richter und Richterinnen und Richter hier in Hamburg, die sind der Staatsanwaltschaft häufig nicht gefolgt. Deswegen gibt es noch Hoffnung und das, ich will jetzt nicht alle Richter verdammen, aber es gibt Tendenzen in der Staatsanwaltschaft und in der Richterschaft, die haben dieses Bewusstsein nicht mehr, wie wichtig ein freiheitliches Recht ist.
Und insofern können die Prozesse natürlich, so besorgniserregend es auch sein mag, Grund bieten und Anlass bieten, sich auch mit diesem Aspekt auseinanderzusetzen, erodierenden Grundrechten aufgrund von fehlender philosophischer Bildung, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren.
Sagen wir mal verfassungsrechtlicher Bildung.
Oder
Sie lernen alle nur noch, wie man § 27b anwendet, aber sie lernen nicht mehr, warum es diesen § 27b gibt. Da muss man schon eine Metaebene in die Ausbildung einziehen, ja.